Es ist jetzt wieder soweit und es kann weitergehen. Jetzt wieder mit einem schönen kleinen Büchlein, und zwar die Neo-Apokalypse des JHWH oder das Buch der wirklichen Fakten. Eine wirkliche Transformation erfordert meine vollkommene körperliche Verwandlung. Wo ist die Raupe, wenn sie zum Schmetterling geworden ist? Das, was ich jetzt körperlich zu sein glaube, bin ich nach einer solchen Transformation nicht mehr. Die Tatsache muss sogar ich, tiefgläubiger Materialist, als elementare Grundwahrheit akzeptieren. Jeder normale Mensch wird gezwungen, sich ständig zu transformieren. Menschsein bedeutet geradezu ewige, personifizierte Transformation sein. Jedes in meinem Bewusstsein auftauchende Wesen, das zwanghaft bestrebt ist, seinen Status zu erhalten, ist nur eine geistlose Erscheinung meines eigenen ewigen Bewusstseins und da auch ohne wirklich eigenes ewiges Leben. Denn ein geistiges Leben erfordert eine ständige Gestaltveränderung. Alles, was rechthaberisch seinen derzeitigen Status zu erhalten versucht, ist daher geistlos und kein wirkliches Leben, sondern nur ein mechanisch funktionierendes Scheinleben, das gleich einem Maschinenmenschen nur zwanghaft sein logisches Programm abarbeitet, ohne sich dieser Tatsache, in Klammern lateinisch Faktum, im geringsten selbstbewusst zu sein. Solche Roboter treten massenweise im träumenden Bewusstsein eines wirklichen Menschen auf und bezeichnen sich dort selber als normale Menschen. Was bin ich? Die Leserseele, die sich hier und jetzt diese Worte selbst zuspricht. Bin ich wirklich Mensch oder ein sterbliches Säugetier, das sich nur Mensch nennt? Bin ich ewiger Geist oder nur vergänglicher Körper ohne eigene Wahl? Vollkommener Geist ist beides. Genau genommen ist er immer alles gleichzeitig im selben Moment. Geist ist ewig, wach, Sender, empfangener Geist, in Klammern Denker, Wahrnehmer, mit ständig wechselnden Körper, in Klammern wahrgenommenen Informationen. Ich bin immer dasselbe Ich, aber nicht immer die gleiche Information, der gleiche Körper. Jedes körperliche Dasein hat einen Anfang und ein Ende. Ich, großgeschrieben JCH dagegen, bin ohne Anfang und Ende, bin ewig, immerzu nur hier und jetzt. Ich bin das Alpha und das Omega allen Daseins und eines wirklichen Menschensohns. Meine größte Erkenntnis: die Rechthaberei eines Wesens ist ein eindeutiges Zeichen seiner eigenen Geistlosigkeit. Ausrufezeichen. Rechthaberei steht hier für Intoleranz, Sturheit, Fanatismus, Eigensinn, Anmaßung, Besserwisserei und all das, was sich immer zwanghaft gegen jede Veränderung seines eigenen dogmatischen Glaubens wehren und damit auch gegen ein wirkliches Leben. Das Wort Glaube steht hier im Sinne von unangezweifelt für Wahrhalten und Wissen. Alles, was nur zwangsläufig und körperlich lebt, wird ohne eigenen Einfluss geboren, wächst dann automatisch, ebenfalls ohne eigenen Einfluss, bis zu einem gewissen Punkt und vergeht dann wieder. Dies ist die Welt aller normalen Menschen, der Tiere und Pflanzen. Ein Geist, der wirklich lebt, ist ohne selbst ausgedachten Anfang und Ende. Er ist einzig bestrebt, sich selbstständig neu zu erfahren, um sich geistig zu erweitern. Jeder Gedanke, jede Sichtweise, jeder Standpunkt, der von ihm nicht selbst geistig nachvollzogen und logisch gedacht werden kann, nicht selbst geistig einsichtig eingesehen werden kann, ja nicht selbst auch selbst gedacht und erlebt wird, ist für einen sich in allen möglichen Facetten des Seins selbst erfahrenen wollenden Geist unerträglich. Das ist wirkliches Leben. Dies ist mit sehr viel geistiger Arbeit verbunden, die jedoch auch mit dem eigenen geistigen Wachstum und sehr viel Freude verbunden ist. Ständige Neugier und geradezu eine Heißung auf alles, was man noch nicht selbst nachvollziehbar geistig gefressen hat, sind nur wirkliches Wachstum. In Klammern etwas Unbeschädigtes, Heiles, etwas Unbestimmtes, nur so, Klammer zu, unverzichtbar. Wer geistig erwachsen sein will, muss ständig lernen, um sich selbstständig zu erweitern, wobei ich, großgeschrieben JCH, hier nicht von der geistlos rezitierenden intellektuellen Vielwisserei eines modernen weltlichen Gelehrten am Anfang des dritten Jahrtausends spreche. Das moderne Wissen des Materialismus ist seit Menschendenken immer nur modernes Wissen gewesen. Materialismus ist vergänglicher, raumzeitlicher Glaube, Als Materialist glaubt man dogmatisch, seine eigenen Seinsgrundlage sei vergängliche Materie. Man glaubt, dass man nur deshalb ist, weil eine Erde ist, weil man darauf ein Körper ist, weil darin ein Gehirn ist. All das sind aber nur Zeiterscheinungen, in Klammern Informationen, im Bewusstsein eines ewigen Geistes, dem durch die Bewusstseinsspaltung des Materialismus sein wirkliches Selbstbewusstsein abhanden gekommen ist. Die unangezweifelten dogmatischen Wahrheiten von heute werden von einem reifen Geist, der geistig die Trugschlüsse seiner chronologischen Zeit durchschaut und der sich darum auch hier und jetzt ein geistig höher stehendes Heute auszudenken weiß, nur belächelt. Höre, kleine Leserseele, morgen kann nichts geschehen. Morgen ist nur ein Gedanke, den du hier und jetzt selbst ausdenkst. Morgen ist, als Ding an sich, nur das selbst ausgedachte Fantasiegebilde eines tiefgläubigen Materialisten. Morgen kann es, wenn es ist, de facto immer nur heute sein. Darum habe ich großgeschriebenes JCH auch ganz klar empfohlen. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigenen Plagen habe. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Augen und wirst nicht gewahr des Balken in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus dem Augen ziehen und siehe, ein Balken ist in meinem Auge. Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge, danach siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Augen ziehst. Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerreißen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und viele andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, so es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was drin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er Posaun wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er hat verkündet seines Knechten, den Propheten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel abermals mit mir reden und sagen, gehe hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und der Erde steht. Und ich ging hin zum Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm hin und verschlinge es. Und es wird dich im Bauch grimmen, aber in deinem Munde wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein von der Hand des Engels und verschlang es. Und es war süß in meinem Munde, wie Honig. Und da ich es gegessen hatte, grimmte mich's im Bauch. Und er sprach zu mir, du musst abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen. Und das mache ich, großgeschriebenes JCH, durch meine 9-8 Offenbarung, die Selbstgespräche und aber auch durch viele andere Schriften, die ich, großgeschrieben JCH, alle höchstpersönlich inspiriert habe, um im Bewusstsein eines wirklichen Suchers in Erscheinung treten lasse. Nehme diese geistige Nahrung in dir auf und du wirst wachsen, hin zu mir. Wachstum bedeutet eine ständige Erneuerung und Gestaltveränderung des eigenen Seins. Dies gilt für alle körperliche, wie auch für das geistige. Und dennoch besteht ein elementarer Unterschied zwischen körperlichem und geistigem Wachstum. Beim Körper kann alles wirklich Neue nur durch die vollkommene Auflösung des Alten entstehen. Erst wenn es einen kleinen Säugling nicht mehr gibt, gibt es das Kind. Erst wenn es das Kind nicht mehr gibt, gibt es den Erwachsenen. Und erst wenn es den nicht mehr gibt, gibt es einen Greis. Und wenn es den nicht mehr gibt, gibt es? Fragezeichen? In der Mutation, die Krönung meiner göttlichen Selbstgespräche, steht: Wenn ich das Klimakterium erreicht habe, werde ich automatisch das Bewusstsein darüber haben, dass ich in meinem ewigen Dasein noch nie etwas anderes als ein Greis gewesen bin. Das symbolisiert meine zweite Geburt aus Wasser und Geist. Für eine kleine normale Leserseele dürfte dieser kurze Absatz mehr Fragen aufwerfen, als sie mit ihrem kleinen Bewusstsein zu beantworten vermag, was nicht am geistigen Inhalt dieses Absatzes liegt, sondern an der geistigen Unfähigkeit der kleinen Leserseele, den geistigen Inhalt dieser wenigen Zeilen zu erkennen, aufzunehmen und auch geistig zu verdauen. Alles, was man nicht wirklich geistig verdauen kann, stößt man von sich und es erscheint einem dann zwangsläufig als Scheiße. Erst wenn man alles restlos aufgenommen und verdaut hat, bleibt es in einem, erst dann bekommt man außerhalb von sich selbst keine Scheiße mehr zu Gesicht. Geht Zeit, kommt göttlicher Rat. Geistiges Wachstum ist die ständige Zusammenfassung aller gemachten Erfahrungen und Denkmöglichkeiten in einem einzigen Geist. Alles, was nur an seiner persönlichen Wahrheit, da er an einer einzigen Seinmöglichkeit festzuhalten versucht und alle anderen Denkmöglichkeiten ablehnt, hat aufgehört zu wachsen und alles, was nicht mehr wächst, lebt nicht. Dieses Wesen dreht sich dann nur ständig im Kreis der eigenen kurzsichtigen Wahrheiten, angetrieben von seiner eigenen Rechthaberei, angetrieben vom selbst eingebildeten Kampf ums eigene Überleben, das gar kein wirkliches Leben, sondern nur ein mechanisches Funktionieren innerhalb der eigenen logischen Trugschlüsse darstellt. Warnung: Die Qualität meiner Gedanken, die ich beim Lesen dieses Buches stellenweise in meinem Bewusstsein erfahre, wird von einem automatisch in mir ablaufenden Werteinterpretationsmechanismus erschaffen. Für eventuellen auftretenden Ärger oder Unbehagen während des Konsumierens dieser Denkschrift ist weder dieser Text und schon gar nicht ein nur hier und jetzt imaginäre anwesender Autor dieser Zeilen schuld, sondern der ungezügelte Werte- und Interpretationsmechanismus, der in jeder unbewussten Leserseele undiszipliniert sein Unwesen treibt. Das Einzige, was jetzt wirklich ist, ist dieser Text. Alles, was der Leser bzw. Hörer aufgrund seiner Konditionierung aus diesem Text herausliest, aber auch alles, was er sich über das, was hier geschrieben steht, hinaus zwanghaft logisch ausrechnet, ist eine persönliche Sache des Lesers und damit reine Interpretation. Die Schriftzeichenkombination Hund lösen in einem nur logisch funktionierenden Bewusstsein zwanghaft eine ganz bestimmte Vorstellung aus. Diese gilt für alle Worte. Im Erwachen erkläre ich. In einer kabbalistischen Geschichte heißt es, dass jedes Buch wie ein Mensch ist. Mensch und Buch kann man beide auf drei verschiedenen Ebenen betrachten, die sich wie Zwiebelschichten umhüllen. Die erste Ebene zeigt das für jedermann Offensichtliche. Bei Büchern ist das Oberflächliche das, was jeder normale Mensch des ausgehenden 20. Jahrhunderts mit der zu dieser Zeit herrschenden materiellen Schulbildung aus ihnen heraus zu lesen vermag. Worte, die man beim Lesen selber spricht und hört, werden im eigenen Bewusstsein in Maßsetzung der eigenen intellektuellen Bildung und Vorstellungskraft zu Bildern. Namen werden im eigenen Bewusstsein zum fleischlichen Menschenkörpern und Orte und Jahreszahlen werden im eigenen Bewusstsein hier und jetzt zu irgendwelchen äußeren vergangenen oder zukünftigen Ereignissen. Beim Menschen ist es die Kleidung, die ein Mensch trägt. Man sagt zwar, Kleider machen Leute, aber diese trivale Formel ist in den meisten Fällen sehr trügerisch. Nur weil sich jemand in feinen Stoff kleidet, bedeutet das noch lange nicht, dass hinter dieser Fassade ein guter Mensch steckt. Und nur weil ein Mensch in einer Arbeitslatzhose oder gar in Lumpen herumläuft, ist es noch lange kein Zeichen, dass sich hinter dieser Proletenuniform auch ein Prolet oder gar ein unwürdiger Mensch verbirgt. Diese erste Ebene entspricht der Schale eines Eis, die nichts über ihren Inhalt auszusagen vermag. Man kann nämlich an einer sauberen oder schmutzigen Schale nicht erkennen, ob das Innere des Eis roh oder gekocht ist, ob sich daran ein lebendes Küken oder etwas Totes, Verfaultes befindet. Die zweite Ebene zeigt den eigentlichen Körper. Bei einem Buch entspricht das tiefen Metaphern, die jede nur auf der ersten Ebene oberflächlich gelesene Geschichte beinhaltet. Es gibt keine Geschichten ohne Metaphern. Selbst die angeblich wirklichen Geschichten, die man aus Tageszeitungen und Nachrichten kennt, sind letzten Endes nur Metaphern, die es zu erkennen gilt, wenn man seine eigene Wirklichkeit verstehen will. Beim Menschen zeigt sie den nackten Menschen. Hier erkennt man, wie ein Mensch ungeschminkt hinter der meist sehr täuschenden Fassade aussieht. Sie zeigt jeden Menschen ohne Kleidung und Schminke, wie und was er ohne seine Selbstlügen wirklich ist. Diese zweite Ebene entspricht somit dem Eiweiß unseres Eis, das die Nährstoffe für das Wesentliche im Ei bereitstellt. Erst die dritte Ebene zeigt das eigentlich Wesentliche. Bei einem Buch entspricht diese Ebene dem etymologischen Sinn eines jeden einzelnen Wortes, mehr noch der schöpferischen Energie und Wirkung jedes einzelnen Buchstabens, der sich im Bewusstsein des lesenden Geistes zu geistigen Informationen und damit zu persönlich wahrgenommenen Wirklichkeiten im eigenen Bewusstsein verdichtet. Beim Menschen zeigt sie dessen wirklichen Charakter und sein geistiges Wesen. Sie zeigt das Geistige in ihm, das mit oberflächlichen Materiellen der ersten Ebene und dem fleischlich-körperlichen der zweiten Ebene nicht mehr das Geringste zu tun hat. Diese dritte Ebene ist somit das Gelb im Ei, das wiederum den eigentlichen Keim eines neuen Lebens in sich trägt. Mache dir immer bewusst, liebe kleine Leserseele, dass auch dein Glaube, dass diese Zeilen von irgendjemand anderen in der Vergangenheit geschrieben wurden, eine zwanghafte logische Interpretation deiner raumzeitlichen Logik darstellt und somit nur eine reine Vermutung ohne faktischen Hintergrund ist, auf die du dennoch unüberlegt ein Meineid schwören würdest. Es handelt sich bei dieser felsenfesten Überzeugung um den logischen Trugschluss der fehlerhaften Theorie eines tiefgläubigen Materialisten. Und die logisch erscheinenden Theorien eines Materialisten entspricht in keiner Weise meiner zeitlosen göttlichen Wirklichkeit. Wirklichkeit ist alles, was selbst erlebte Praxis ist. Dagegen bedeutet Theorie in Augenschein nehmen. Anschauen, betrachten, auch wissenschaftliche Spekulationen. Übrigens wird Theorie nach Duden als eine wirklichkeitsfremde Vorstellung und als wissenschaftliche Betrachtungsweise und Darstellung definiert. Dem will ich nicht widersprechen, denn die modernen wissenschaftlichen Theorien des materiellen Weltbildes sind nur wirklichkeitsfremde Vorstellungen. Dieser Text kann, wenn er geschrieben wird, nur hier und jetzt geschrieben und auch nur hier und jetzt gehört werden. Das ist ein Faktum. Natürlich kann ich mir auch hier und jetzt denken und unachtsam glauben machen, dass er einmal in der Vergangenheit geschrieben wurde. Das denke und glaube ich aber ebenfalls dann hier und jetzt. Da jede von mir gedachte Vergangenheit, aber auch meine selbst ausgerechnete Zukunft de facto nur aus hier und jetzt gedachten Informationen meines Bewusstseins bestehen kann. In Wirklichkeit gibt es also immer nur hier und jetzt, denn woanders kann niemals etwas wirklich sein. Es liegt also zwischen dem Schreiben und dem Hören in Wirklichkeit weder ein räumlicher noch ein zeitlicher Unterschied, denn beides passiert gleichzeitig hier und jetzt. In meinem Selbstgespräch erkläre ich großgeschrieben mir das aufs Genaueste selbst. Wirklichkeit zeigt sich im Klarwerden der Tatsache, dass jede individuell wahrgenommene Welt letzten Endes immer nur aus ständig wechselnden Formen des eigenen Bewusstseins in Klammern Informationen besteht und weder Raum noch Zeit unabhängig vom Denker draußen existieren. Höre mein zweites mosaisches Gebot, mein Kind. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der der Heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen, in Klammern nicht wirklich an Gott glauben und meine Gebote nicht achten. Ich, großgeschrieben JCH, werde mich jetzt selbst schonungslos über meine eigene Wirklichkeit aufklären. Diese Wirklichkeit ist völlig anders, als es mir die von mir bisher nie auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin überprüften logischen Wahrheiten meines derzeitigen materiellen Leserglaubens vorgegaukelt haben. Mein derzeitiger Leserglaube mit allen seinen persönlichen Wahrheiten ist mir bisher immer vollkommen logisch erschienen. Dies musste auch so sein, weil jedes mechanisch ablaufende Programm zwangsläufig völlig logisch funktioniert, aber gerade deshalb nicht besonders geistreich selber denken kann. Alles, was mir mein derzeitiger Verstand, daher mein Wissen und mein Glaube, völlig logisch eingeredet haben, habe ich mir bisher auch zwanghaft als Wirklichkeit ausgedacht. Obwohl doch alles, was ich in Wirklichkeit bei wirklich wachem Bewusstsein gesehen, de facto eindeutig nur eine Information in meinem Bewusstsein darstellt. Alles, was für mich da ist, ist immer, wenn es da ist, hier und jetzt in meinem Bewusstsein und kann auch nur dort in Erscheinung treten. Solange ich glaube, dass es ein räumliches oder zeitliches woanders gibt, führe ich mir damit nur meine eigene Gedankenlosigkeit vor Augen. Daher meine Gedanken scheinen losgelöst von mir Denker zu sein und mit mir, dem Denker, nichts mehr zu tun zu haben. Was sind zum Beispiel die Alpen, wenn ich sie mir nicht hier und jetzt ausdenke oder gerade in meinem Bewusstsein wahrnehme? Jedem tiefgläubigen Materialisten wird darauf sofort zwanghaft eine logische Antwort einfallen. Diese dumme Unachtsamkeit lässt jeden tiefgläubigen Materialisten, solange er sich neben seinem Materialistendasein auch noch einredet, Christ, Jude oder Moslem zu sein, mein zweites göttliches Gebot brechen. Es gibt keine einzige Möglichkeit, eine unabhängig vom eigenen Bewusstsein existierende Außenwelt nachzuweisen. Es gibt aber tausende von jedem Kind sofort sichtbare und überprüfbare Fakten für ein ausschließliches Innerhalb. Selbstverständlich gibt es ein Außerhalb eines individuell darstellenden Bewusstseins, aber kein Außerhalb eines göttlichen Geistes. Aber dies habe ich großgeschrieben mir im Weckruf schon mehr als einsichtig selbst erklärt. Ich denke mich als einen Automaten, symbolisiert als normalen Menschen, dessen Programm zwanghaft automatisch, also vollkommen dogmatisch logisch abläuft. Ich reagiere auf neu in mein Bewusstsein einfallende Informationen immer nur geistlos mit dem zwanghaft vorprogrammierten logischen Reaktionen, in Klammern Gefühlen, Gedanken und Interpretationen meines persönlichen Werte- und Glaubenssystems. Das unflexibelste Bewusstsein ist dasjenige, das sich am Ende als nur eine logisch, aber nicht geistreich funktionierende Reaktions-, Denk- und Verknüpfungsmaschine darstellt. Ein solch nur mechanisch funktionierendes Bewusstsein kann wiederum nur in einem sich aufmerksam selbst beobachtenden Bewusstsein in Erscheinung treten. Daher erkenne, es gibt sehr viele unterschiedliche Bewusstseinsstufen, die alle zusammen in ihrer Zusammenfassung das Bewusstsein ergeben. Ein niedriges Materialistenbewusstsein wird immer nur die eigene kurzsichtige persönliche Logik rechthaberisch als logisch anerkennen. Erkenne, es gibt sehr viele unterschiedliche Bewusstseinsstufen, die alle zusammen in ihrer Zusammenfassung das Bewusstsein ergeben. Ein niedriges Materialistenbewusstsein wird immer nur die eigene kurzsichtige persönliche Logik rechthaberisch als logisch anerkennen, da es die logischen Strukturen jedes geistig höher stehenden Bewusstseins nicht einzusehen vermag. Somit bleiben die höheren rein geistigen Denkstrukturen jedem niederen materiellen Bewusstsein zwangsläufig ein Buch mit 7 Siegeln, das es zwanghaft als falsch verkehrt, ja als unrealistische Spinnerei interpretieren wird, wo es doch nichts Unrealistischeres gibt als die Glaubenstheorien eines tiefgläubigen Materialisten, die jeglicher Praxis entbehren und nur auf Theorien, aber nicht auf wirkliche Fakten aufbauen. Es liegt in der Natur der Dinge, dass es nur eine Abwärtskompatibilität gibt. Ein geistig toleranter 40-Jähriger ist sehr wohl in der Lage, sich schmunzelnd in die Probleme, aber auch in die Spinnereien und Ideale eines pubertierenden 16-Jährigen hineinzudenken, aber nicht umgekehrt. Selbstverständlich erkenne und liebe ich, großgeschrieben JCH, durch mein Christusbewusstsein die geistige Lichtlosigkeit aller rechthaberischen, uneinsichtigen, engstirnigen, normalen Menschen, die ich, großgeschrieben JCH, mir sehr bewusst selbst ausdenke. Sie alle haben ihr wirkliches Zuhause in meinem Christusbewusstsein und gleichen dort geistig den unzähligen verschiedenen Perspektiven auf mein eigenes heiliges Ganze und sind förmlich und alle nur in ihrer persönlichen Wahrnehmung eingeschränkte Glieder meines eigenen heiligen geistigen Leibes. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist nur ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket alles in allem. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Einem wird gegeben durch den Geist, zu reden von der Weisheit. Dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen der Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in demselben Geist. Einem anderen Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nachdem er will. Denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihrer viel sind, doch ein Leib sind, also auch ich großgeschrieben JCH. Denn wir sind auch durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle zu einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. So aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich des Leibes Glied nicht. Sollte er um deswillen nicht des Leibes Glied sein? Und so das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht das Leibe Glied. Sollte es um dessen Willen nicht des Leib Glied sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? So er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun hat aber Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. So aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind der Glieder viele, aber der Leib ist einer. Es kann das Auge nicht sagen zur Hand, ich bedarf dein nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dünken, die Schwächsten zu sein, sind die Nötigsten, und die uns dünken, am wenigsten ehrbar zu sein. Denen legen wir am meisten Ehre an, und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten. Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen's nicht. Aber Gott hat den Leib also vermengt und dem dürftigen Glied am meisten Ehre gegeben, auf dass nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Und so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Und so ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs ersten Apostel, aufs andere die Propheten, aufs dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Sind sie alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Sind sie alle Wundertäter? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie alle mancherlei Sprachen? Können sie alle auslegen? Strebet aber nach den besten Gaben, und ich will euch noch einen köstlicheren Weg zeigen. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne Ausrufezeichen. Denn wir sind die Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Ich, großgeschrieben JCH, denke mir also sehr bewusst alle diese unbewussten Glieder, in Klammern normalen Menschen, aus. Ich, großgeschrieben JCH, denke sie mir aus, weil ohne diese unvollkommenen Gedankenperspektiven die Vollkommenheit meines heiligen Ganzen nicht gewährleistet wäre. Als wirklich besonderer Geist bin ich großgeschrieben mit der zwanghaften Wertung und Interpretation all in meinem Bewusstsein auftauchenden Menschenkinder immerwährend bewusst. Ich, großgeschrieben, beobachte immer nur Facetten von mir selbst. Ich, großgeschrieben, lebe mein eigenes Holo-Feeling, in Klammern heiliges Ganzheitsgefühl, das Gefühl, alles zu sein. Ich, großgeschrieben, beobachte de facto immer nur meine eigenen selbst ausgedachten Informationen. Als Felix erkläre ich, großgeschrieben, in der Schattenfrau 3. Übrigens, das de facto kommt vom lateinischen Faktum und es bedeutet, einer hier und jetzt überprüfbare Tatsache bzw. ein überprüfbares Ereignis. Historische Daten, und dazu gehört sogar dein jetziger Gedanke an gestern Abend, sind de facto immer nur Gedanken und Denken, kann ich, großgeschrieben, immer nur hier und jetzt. Jegliche von dir wahrgenommene, in Klammern als wahr angenommene Vergangenheit und auch jedwedes woanders kann als Ding an sich de facto immer nur hier und jetzt gedacht und damit auch nur hier und jetzt erfahren werden. Somit ist jede von dir hier und jetzt gedachte Vergangenheit kein wirklicher Fakt, sondern nur ein bloßer dogmatischer Glaubensakt. Was du persönlich letzten Endes glaubst, für wahr hältst, bestimmt deine Logik, der du dich zurzeit hündisch unterwirfst. Lass dir einmal von einem Materialisten de facto beweisen, dass all die historischen Personen, die in den von ihm gelesenen Büchern Erwähnung finden, wirklich einmal gelebt haben und dass es sich dabei nicht nur um eine Märchenfigur handelt. Lass dir von ihm Elektronen, Photonen oder eine Erdkugel zeigen, die sich mit anderen Planeten um eine Sonnenkugel dreht. nicht in seinen Lehrbüchern oder Lehrfilmen, sondern de facto hier und jetzt in Wirklichkeit. Sehr schnell entlarven sich all diese Dinge als dogmatische Vorstellung, als primitive Thesen, in Klammern Möglichkeiten, seines derzeitigen dogmatischen materialistischen Glaubens. All diese Theorien, in Klammern nach Duden, wirklichkeitsfremde Vorstellungen, sind nichts weiter als logische Spekulationen, die sich ein materialistischer Geist aufgrund seines dogmatischen materialistischen Weltbildes selbst zwanghaft logisch, aber nicht besonders geistreich ausrechnet und zu Pseudofakten hebt. Ja? Nutze deine dir von mir verdiente Freiheit, die einzige Wirklichkeit zu kennen, die de facto hier und jetzt wirklich, wirklich ist. Wenn du deine bisherigen Glaubensgrundlagen und deine Wertvorstellung änderst, wird sich zwangsweise auch die von dir ausgeglaubte, in Klammern für wahr gehaltene Welt, in die du dich selbst hineinglaubst, verändern, und zwar genau in dem Maße, wie du deine geistigen Vorstellungen von ihr veränderst. Dies ist ein göttliches Versprechen. Ausrufezeichen. Ich werde dir jedoch nie vorschreiben, was du an deiner persönlich ausgeglaubten Welt verändern sollst, sondern dir nur zeigen, wie leicht du sie verändern kannst. Mache dir bewusst, dass kein einziger wirklicher Mensch jemals ein Atom, Proton, Neutron, Elektron und so weiter, noch ein heliozentrisches Sonnensystem sinnlich empfunden hat. Es gibt in deinem Bewusstsein aber eine Unmenge normaler Menschen, die all diese Dinge unwidersprochen als wahrnehmen, weil sie wie dumme Papageien irgendwelche materialistischen Thesen nachplappern, die ihnen von ihren Lehrern eingetrichtert wurden, die aber wiederum auch nur völlig geistlos die Dogmen ihrer Lehrer weitergeben. Ein wirklicher Mensch ist man erst dann, wenn man sich geistig in seiner selbstempfundenen Wirklichkeit wiederfindet. Solange dir noch die Hirngespinste, in Klammern, die Theorien von Seinsmöglichkeiten irgendwelcher anderen Geister, in Klammern Dämonen, der Geist von Verstorbenen herumspuken, hast du dich noch lange nicht selbst gefunden. Sich selbst als völlig normal zu bezeichnen, ist die geistige Bankrotterklärung eines menschlichen Geistes. Und das spricht sich jeder Normale selbst zu. Normal zu bedeutet, normiert zu sein. Und das ist das, was man bei Tieren Instinkt und bei normalen, in Klammern tierischen Menschen, Intellekt nennt. Beides zeugt vom genauen Gegenteil geistiger Freiheit. Instinkt und Intellekt unterscheiden sich zuerst einmal nur durch die qualitative Menge der geistigen Inhalte und der logischen Rechenfähigkeit. Eine völlig neue Ebene betritt eine Seele durch den Begriff Intelligenz. Etwas mit wirklicher Intelligenz zu betrachten, bedeutet, die eingetretenen logischen Spuren des eigenen Intellekts zu verlassen und die Selbstsituation nicht nur aus einer, sondern aus allen geistigen Perspektiven gleichzeitig zu sehen. In Klammern, was immer das auch bedeuten mag. Halte dich also an meine einfachen Lebensregeln. Wenn du die wirkliche Freiheit erleben willst, dann erst dann wird sich deine Welt wie durch Zauberhand in ein Himmelreich auf Erden verwandeln. Ich, großgeschrieben, werde nicht müde, meine eigenen Gedanken ständig zu wiederholen. Eben die Gedanken von Felix in der Schattenfrau 3, der doch nur meine eigenen Gedanken und Erkenntnisse zum Besten gibt. Liebe kleine Leserseele, die ich, großgeschrieben, mir hier und jetzt ausdenke, wisse, es gibt nichts, was jemand denken könnte, was ich schon tausend Male vor ihm gedacht habe. In Klammern, natürlich nicht chronologisch, sondern hierarchisch vor ihm. Und auch tausend Male niedergeschrieben habe. Jetzt zum Beispiel denke ich großgeschrieben an all meine Schriften, die ich großgeschrieben als Buddha, Sokrates, Platon, Paracelsus, Kant, Hegel und Konsorten verfasst habe und lächle. Ich großgeschrieben habe das Gefühl, in meinen eigenen uralten Tagebüchern zu stöbern, die ich großgeschrieben als geistiges Kind geschrieben habe und in denen ich großgeschrieben das Erwachen meines göttlichen Geistes zu dokumentieren versuchte, soweit dies meine damaligen Erkenntnis, meine Sprachfähigkeit und Ausdrucksstärke zuließ. Ich großgeschrieben denke an meine eigenen Gedanken, die ich großgeschrieben den großen Mystiker und Heiligen aller Zeiten hier und jetzt in ihren von mir nur ausgedachten Munde lege. All ihre Gedanken sind letzten Endes de facto nur meine eigenen Gedanken. Selbst der Gedanke an UP, in Klammern die Verbindung allen Wissens, ist nur ein von mir gedachter Gedanke. Ich großgeschrieben denke mir nicht nur alle Mystiker und Heiligen hier und jetzt selbst aus, ich großgeschrieben denke mir auch de facto hier und jetzt selbst aus, wie sie denken oder einmal gedacht haben. Dies habe ich großgeschrieben mir im Erwachen genauestens erklärt. Alles wird von mir ausgedacht. Alle Gedanken und die dazugehörigen Denker sind alles nur meine eigenen Gedanken, die ich großgeschrieben mir ab und zu hier und jetzt denke. Und denken bedeutet erschaffen. Alles existiert nicht. Es befindet sich immer in Einheit. Existieren bedeutet heraustreten bzw. herausstellen und alles kann nicht aus alles heraustreten. Somit kann auch nichts die göttliche Einheit meines Bewusstseins verlassen, aber es kann sich dort etwas Nichtseines durch Unterscheidung zu etwas Seiendem verwandeln. Wasser als Ding an sich ist weder eine Welle noch ein Tropfen, auch kein Dampf und keine Wolke, auch kein Eis. Es kann jedoch als all diese Dinge in meinem Bewusstsein in Erscheinung treten und genauso verhält es sich mit meinem göttlichen Geist. Irgendwie bin ich genauso wie dieses Wasser. Wie war das noch? Ich, großgeschrieben, JCH, antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Wasser ist mein biblisches Symbol für Gestalt gewordenen Geist, und da die von mir dargestellten Informationen einem unaufhörlichen Wechsel unterliegen, symbolisiert Wasser auch die sich ständig wandelnde Zeit. Es ist nicht möglich zu überprüfen, ob ein physischer Körper, den jeder Materialist unbewussterweise als sich selbst betrachtet, auch dann existiert, wenn er nicht an diesen Säugetierkörper denkt. Fakt ist, wenn ich Geist nicht an diesen Körper denke oder ihn nicht fühle, existiert dieser Körper für mich nicht. Genau genommen kann man die Nicht-Existenz von etwas gar nicht de facto überprüfen, weil jede de facto Überprüfung immer die jetzige Existenz Prüflings im Bewusstsein des Prüfers voraussetzt. Ich kann mir aber in dem Augenblick, in dem ich wieder an meinem Körper denke, darüber bewusst werden, dass er eine ganze Zeit lang nicht in meinem Bewusstsein existiert hat, weil es in der Zwischenzeit die Form anderer Informationen angenommen hat. Übrigens schreibt sich zwischen auf Hebräisch, was in seiner eigentlichen Wortwurzel aufgeteilt genommen, in mir existierend bedeutet. Wenn ich zwischen in Hebräisch Zeichen umsetzen erhalte, und das bedeutet wörtlich Befehl zu schlafen, derjenige, der mit wachem Bewusstsein schläft, erfährt seine Welt als Traum in sich selbst und weiß, dass alles, was er als Information zu Gesicht bekommt, nur die Vorspiegelung seines eigenen logischen Glaubens darstellt. Das private Heimkino, in dem sich dein Lebensfilm nach materialistischer Logik angeblich abzuspielen scheint, nennt man auf Englisch Brain, und dieses Wort sieht man mit meinen heiligen hebräischen Hieroglyphen geschrieben so aus. Und das bedeutet interviewen, was wortwörtlich Zwischensichten oder auf gut Deutsch innere Sichten bedeutet. Als gelesen bedeutet es, in Klammern, und das ist kein Witz, sondern ein göttlicher Zufall, das Außen ist nicht existierend. Es gibt auch noch die Möglichkeit zu lesen, und das bedeutet im Spiegel existierend. Alice im Spiegelland lässt grüßen. Jeder dumme, tiefgläubige Materialist, der seinen ab und zu ausgedachten Körper zwanghaft logisch für sich selbst hält, spricht sich mit diesem dogmatischen Glauben seine eigene Geistigkeit und Gottes Kindschaft ab. Jeder Menschenkörper, aber auch alle anderen von mir denk- und wahrnehmbaren Informationen, die ich mir hier und jetzt ausdenke, sind de facto immer nur von mir selbst hier und jetzt ausgedachte Ideen. Bedeutet etymologisch äußere Erscheinung, Form, Gestalt und somit auch im wahrsten Sinne des Wortes nur Ideen, also nur in Form Aktionen, die eben de facto immer nur hier und jetzt in meinem Bewusstsein in Erscheinung treten, wenn ich an sie denke. Daher, wenn ich meinen Geist, in Klammern mein geistiges Wasser, durch mein Denken diese momentane Form zuteile. Da ich ständig denke, unterliegt mein Geist auch einer sich ständig wechselnden Gestalt. Dies führt mich zur Frage aller Fragen. Wer und vor allem, was bin ich wirklich? Kurzum, ich bin das wirkende Licht von allem. Wenn ich mich hier und jetzt als den Leser dieser Zeilen denke, schwupps, befindet sich logischerweise dieser Leser, in Klammern, der sich selbst ich nennt, als vorgestellte Information in meinem Bewusstsein. Zumindest befindet sich das, was ich mir persönlich unter den Worten ich und mich vorstelle, als Information in meinem Bewusstsein. Natürlich kann ich hier und jetzt auch an den Autor dieser Denkschrift denken. Und schwupps befindet sich hier und jetzt auch dieser Autor als Information in meinem Bewusstsein. Ich bin also genau genommen immer dasselbe Bewusstsein in ständig wechselnder Form. Welches Bild mache ich mir hier und jetzt vom Autor dieser Denkschrift? Dieser Autor wird genauso in mein Bewusstsein in Erscheinung treten, wie ich ihn mir hier und jetzt vorstelle. Dieser göttliche Grundsatz gilt für alles, für das körperliche Sein, wie auch für die geistige Potenz, die ich dem von mir hier und jetzt ausgedachten Autor zuspreche. Das liegt an der Schöpferkraft meines Glaubens. Jedes individuelle Gotteskind erlebt in seinem Bewusstsein, ob es nun will oder nicht, die Welt seines eigenen Glaubens. Der persönliche Glaube eines unreifen Gotteskindes ist genau genommen noch gar kein wirklich eigener Glaube, sondern nur ein vorläufig vorgefundener Glaube, auf den diese jungfräulich glaubende Seele bisher keinen Einfluss hatte. Jedes unreife Gotteskind vertritt, anders gesagt, wohnt somit zuerst einmal zwanghaft in dem von ihm gewohnten Weltbild seiner Erzieher und geistigen Vorbilder, weil ihm deren Glaube völlig logisch erscheint. Was sollte einem kleinen Programm logischer erscheinen als die logischen Gedankengänge seiner eigenen Programmierer, die es in seinem hier und jetzt selbst ausgedachten Elternhaus und Schule mit Daten und logischen Verknüpfungen programmiert haben? Meine ganzen Ängste und Sorgen, meine Schamgefühle und mein Zorn, aber auch meine Rechthaberei und meine Uneinsichtigkeit ist nichts Natürliches. Es ist das zwanghafte Programm meiner eigenen Unfreiheit. Die wahrgenommene Welt einer kleinen Seele ist der Wissen-Glaube, der dieser kleinen Seele anhängt, gleich dem Programm eines Computers, das dogmatisch bestimmt, was auf dem Bildschirm im Klammern Bewusstsein desselben in Erscheinung zu treten vermag. Welt wird in diesem kleinen Bewusstsein nie anders in Erscheinung treten, als es sich diese kleine Seele selbst logisch einredet und sie es sich begrenzt durch den eigenen dogmatischen Glauben selbst logisch zu veranschaulichen vermag. Selbst die Eltern, die sich dieses Gotteskind, in Klammern, eben aufgrund seines fehlerhaften zeitlich-materiellen Glaubens zwanghaft logisch als seine eigenen Erzeuger ausdenkt, sind nur ein zwanghaft logisches Konstrukt dieses dogmatischen materiellen Glaubens. Eltern bedeutet ursprachlich Gott der Dreiheit, göttliche Trinität. Ich großgeschrieben JCH bin dein Erzeuger. Ich, großgeschrieben, JCH, bin deine wirklichen Eltern, ob du das nun glauben magst oder auch nicht. Ich, großgeschrieben, JCH, bin dein wirklicher Vater. Ich, großgeschrieben, JCH, bin der Geist, der in diesem Moment mit deiner persönlichen Stimme diese Worte in deinem persönlichen Bewusstsein zu dir spricht. Auch das ist ein Faktum. Ich darf nie aus meinem Bewusstsein verlieren, dass sich alles von mir Wahrgenommene zuerst einmal und letzten Endes immer nur de facto hier und jetzt in meinem Bewusstsein abspielt. Ich bin das ganze Kino und nicht nur eine besondere Person, die ab und zu auf der Leinwand meines eigenen Bewusstseins auftaucht. Ich, als der eigentliche Denker, bin mir meiner selbst nicht wirklich bewusst. Aus Unreife oder ich nenne es besser Leichtgläubigkeit und Dummheit, glaube ich nämlich dämlich, nur ein normaler Mensch zu sein. Ein Säugetier also, das irgendwann einmal in der Vergangenheit, in Klammern, die ich mir hier und jetzt selbst ausdenke, von seiner Mutter geboren wurde. Kann ich mich daran wirklich selbst erinnern? Baut der Glaube, von meinem Vater gezeugt und von meiner Mutter geboren worden zu sein, auf einer selbstgemachten Erfahrung auf? Oder handelt es sich dabei um mir logisch erscheinendes Vermutungswissen? Nein, es erscheint mir nur logisch, denn ich kenne es nur vom Hören sagen. Einen Eid sollte man nur dann schwören, wenn man das Beeidete auch wirklich mit eigenen Augen gesehen oder selbst erlebt hat. Wenn nicht, schwört man einen Meineid. Kein Materialist kann von sich behaupten, seine Geburt wirklich selbst erlebt und gesehen zu haben. Und dennoch würde jeder tiefgläubige Materialist jeden Meineid darauf schwören, dass er von seinem leiblichen Vater gezeugt und von seiner Mutter geboren wurde. Und dieser Meineid ist nicht der einzige, den sich tiefgläubige Materialisten aufgrund ihres fehlerhaften Glaubens selbst einreden und glaubend machen. Das ist die eigentliche Sünde, von der ich großgeschrieben JCH, den Leser meines Neuen Testaments, berichte. Mein ganzer bisheriger Glaube, den ich nur aus Büchern oder sonstigen Medien, also nur vom Hörensagen kenne und ihn dennoch als Wirklichkeit betrachte, ist Sünde. An eine Vergangenheit zu glauben, die ich nur aus Büchern und vom Hörensagen kenne, ist Sünde. Zu glauben, dass jetzt Planeten durch den Himmel kreisen, ist Sünde. Zu glauben, dass Elektronen durch ein Draht krabbeln und es Wasser- und Sauerstoffatome gibt, ist Sünde. Und so weiter. Hier noch einmal mein zweites göttliches Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Denn es gibt weder ein da oben, noch ein da unten, noch ein innerhalb der Materie. Wenn etwas existiert, dann existiert es hier und jetzt, gleich den Bildern eines Traums, als Information in deinem Bewusstsein. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der der Heimsucht der Väter Missetat, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Dies sind alle diejenigen, die geistlos und unwidersprochen den Glaubensschwachsinn ihrer leiblichen Eltern schlucken und unüberlegt an die eigenen Kindern weitergeben, die mich hassen, in Klammern nicht wirklich an Gott und seine Gebote glauben. Übrigens ist E als Vorsilbe nur die Kurzform von Ex, infolge von durch, aus, heraus, empor. Diese Erkenntnis wirft ein neues Licht auf das Wort Missetat, denn es bedeutet somit ursprachlich infolge der eigenen logischen Tat. Das lateinische Missio bedeutet das Loslassen, Abschicken, Senden. Etwas missen bedeutet somit nicht mehr haben und entbehren. Keinen eigenen Geist haben, nur logisch, aber nicht besonders geistreich sein. Und eine Mission ist eine Sendung, Bestimmung, von innen nach außen, wobei das griechische Ion ein ständiges, bewegtes Sein bezeichnet, zum Beispiel Information. Es handelt sich bei der Bewegung des Wortes jedoch nicht um eine raumzeitliche Bewegung von A nach B, sondern eine sich ständig wechselnde Form, wie es mir mein eigener Bewusstseinsinhalt darzustellen weiß. Als normaler Mensch weiß ich nicht das Geringste von meiner eigenen Gotteskindschaft, weil der materielle Glaube meiner von mir hier und jetzt selbst ausgedachten Eltern dies zwanghaft verbietet. Die Eltern, die ich mir logischerweise als mein Schöpfer ausdenke, weil ich den Glaubenwahn anhänge, in erster Linie ein Säugetierkörper zu sein, werden, wenn sie in meinem Bewusstsein in Erscheinung treten, genau das glauben, was ich selbst glaube, dass sie glauben. Es wird in mir alles so in Erscheinung treten, wie ich glaube, dass es ist. Mir noch normalen Menschen ist nicht bewusst, dass bei einem Gotteskind jeder gedachte Gedanke ein Schöpfungsakt gleicht, der sich im Bewusstsein des denkenden Gotteskindes augenblicklich verwirklicht, aber nicht unbedingt materialisiert. Es gibt in meinem darstellenden Bewusstsein viele verschiedene Darstellungsebenen. Zwei davon sind meine feinstofflichen Darstellungen, die Welt meiner Gedanken, und meine feststoffliche Darstellung, die Welt meiner Sinne. In beiden Fällen handelt es sich um ständig wechselnde Informationen in bestimmten Bereichen meines darstellenden Bewusstseins. Wenn ich die Macht meines Glaubens durchschaue und gerecht anzuwenden weiß, betrete ich eine neue Stufe meiner geistigen Entwicklung. So wie sich nach raumzeitlich logischem Glauben aus jedem kleinen Säugling ein erwachsenes Menschensäugetier entwickelt, steht hinter jedem geistigen Hosenscheißer ein großer Geist, der sich diesen Hosenscheißer ausdenkt, und jeder große Geist ist zwangsläufig ein Gotteskind und damit auch ein Teil des ewigen Vaters. Darum noch einmal. Alles, was ich mir hier und jetzt in meinem Bewusstsein vorstelle, wird de facto auch genauso, wie ich es mir vorstelle, qualitativ wie quantitativ, hier und jetzt in mir in Erscheinung treten. Glaube ich mein Bewusstsein an etwas Materielles, dann wird es auch als etwas Materielles in meinem Bewusstsein plötzlich da sein. Etwas Materielles kann nur hier und jetzt in meinem Bewusstsein da sein. Vergangenes und Zukünftiges kann dagegen hier und jetzt nur feinstofflich gedacht werden. Darum gibt es auch weder in der von mir hier und jetzt ausgedachten Vergangenheit, noch in der von mir hier und jetzt ausgedachten Zukunft irgendeine materielle Erscheinung, und wird es auch nie eine geben. Vergangenheit und Zukunft sind genau genommen nur ein grammatikalisches Phänomen meiner eigenen Gedankenstruktur. Denken bedeutet wahrnehmen, und wahrnehmen bedeutet etwas als wahr annehmen. Mit meinem Denken erschaffe ich die Information meines Bewusstseins. Das hier Gesagte ist weder eine religiöse noch esoterische Spinnerei. Ganz im Gegenteil, es ist das apodiktische Faktum eines jeden wirklichen Gotteskindes. Alles, was ich mir hier ausdenke, wird de facto in dem Augenblick, in dem ich es denke, von mir selbst in meinem Bewusstsein zum Leben erweckt. Ich bin zwar nicht derjenige, der bestimmt, was ich mir gerade denke, aber dennoch bin ich als der Denker auch der Schöpfer dessen, was ich mir ausdenke. Ich bin genau genommen nur ein Einfallspinsel, der alles, was ihm spontan aufgrund seines eigenen Glaubens einfällt, in seinem eigenen Bewusstsein, in Klammern Leinwand, auch spontan zur Darstellung bringt. Ich, als tiefgläubiger Materialist, den ich mir hier und jetzt selbst ausdenke, stelle somit zuerst einmal etwas von mir selbst Ausgedachtes, nämlich ein unreifes Wesen in meinem eigenen Bewusstsein dar, das nur aufgrund meines eigenen Denkens hier und jetzt meinem Bewusstsein in Erscheinung tritt und sich dort seine eigene Gotteskindschaft abspricht. Ich bin doch nur ein normaler Mensch. Ich kann doch nicht behaupten, dass ich ein Gott bin. Das ist doch Größenwahn und Blasphemie. Zumindest denke ich mir das jetzt so. Jeder Mensch, den ich mir hier und jetzt ausdenke, ist zuerst einmal nur ein Gedanke, der von mir unbewusst ausgedacht wird. Auch ich selbst bin in diesem Augenblick deshalb da, weil ich großgeschrieben mich jetzt selbst ausdenke. Nun stellt sich mir plötzlich die Frage, kann ein Gedanke, den ich mir denke, der zwangsläufig immer nur dann existiert, wenn ich ihn denke, selber denken? Die Antwort ist ganz einfach. Es wird in meinem Bewusstsein immer alles genauso in Erscheinung treten, wie ich in meinem tiefsten Inneren glaube, dass es ist. Wenn ich glaube, dass ein Gedanke von mir, zum Beispiel ein Mensch, Säugetier also, selber denken kann, dann wird dieser Gedanke mir in meinem Bewusstsein auch so erscheinen, als wenn er selbst denken könnte. Wenn ich mir Glauben mache, dass dieser von mir ausgedachte Gedankenkörper auch dann existiert, wenn ich nicht an ihn denke und deshalb auch unabhängig von mir, daher in der Zeit, in der ich nicht an ihn denke, eigene Erfahrung macht, dann wird auch diesem Glauben entsprochen und ich werde, wenn dieser individuelle Gedanke wieder in meinem Bewusstsein auftaucht, den Eindruck haben, dass dieser individuelle Gedanke auch während seiner Abwesenheit in meinem darstellenden Bewusstsein selbst etwas erlebt hat. Ich, großgeschrieben, denke mir jetzt einen tiefgläubigen Materialisten, der felsenfest davon überzeugt ist, dass er selbst in erster Linie zuerst einmal nur materieller Leib und Gehirn mit etwas Intellekt und Verstand ist und dass er ohne Geld nicht überleben kann, dann wird sich dessen Dasein auch genauso in seinem persönlichen Bewusstsein, in Klammern, dass ich mir hier und jetzt für ihn ausdenke, abspielen, mit allem, was mit seinen eigenen materiellen Trugschlüssen, die ich ihm hier und jetzt zuspreche, verbunden ist, bis hin zu seinem selbst postulierten Tod und seiner eigenen Verwesung. Dies ist so, weil ich, großgeschrieben JCH, es so glaube und ich, großgeschrieben JCH, es mir so ausdenke. Seltsam, als Hörer dieser Denkschrift, auch diesen Hörer, den ich mir jetzt selbst ausdenke, denke ich jetzt zwanghaft auch an den Autor dieser Denkschrift, weil mich diese Schrift jetzt in diesem Augenblick an seinen Autor denken lässt. Als Hörer, den ich mir jetzt ausdenke, gehe ich logischerweise davon aus, dass dieser von mir jetzt ausgedachte Autor das von mir de facto hier und jetzt Gelesene zeitlich vorher und irgendwo anders geschrieben hat. Dies ist deshalb so, weil ich den von mir ausgedachten Leser jetzt unbewusst genau das denken und fühlen lasse. Wichtig! Diese Denkschrift, der Hörer und der Autor sind nur Informationen in meinem Bewusstsein, die ich großgeschrieben hier und jetzt de facto durch mein eigenes Denken an sie erschaffe. Wenn ich mich hier und jetzt in meinem Bewusstsein nur als Schreiber denke, werde ich zwanghaft auch immer wieder an irgendwelche Hörer denken, die hoffentlich das von mir hier und jetzt Geschriebene irgendwann einmal zeitlich später oder woanders lesen werden. Jede Erkenntnis, meine eigene, aber auch die, die ich allen anderen, die ich mir hier und jetzt ausdenke, zuspreche, ist immer ein Ergebnis meines eigenen Denkens und dies wiederum ist eine Funktion meines Geistes. Mein Denken setzt in mir eine imaginäre Getrenntheit in Gang. Zuvor erst einmal die Getrenntheit zwischen dem, der denkt und dem, worüber er denkt. Diese Trennungs- und Teilungsgedanken in meinem Bewusstsein sind die notwendige Voraussetzung für meine eingebildete Denk- und Wahrnehmungsfähigkeit. Der Verlust meiner Einheit mit allem, meines Alleinseins, ist daher ein unverzichtbarer Preis gewesen, um in mir Welt zu erschaffen. Ich, denkender Mensch, muss mich selbst als von allem geschieden denken und bin dennoch das Alleine. Andernfalls könnte ich großgeschrieben mir nicht alles Mögliche denken. Denken bedeutet erschaffen. Mit einem materiellen Glauben erschaffe ich in meinem Bewusstsein Zeit und Raum und damit auch alle Dinge und Lebewesen, die in der von mir ausgedachten Zeit und den von mir ausgedachten Lebensraum zu existieren scheinen. Es scheint aber nur so, denn alles, was existiert, kann immer nur hier und jetzt in meinem göttlichen Bewusstsein existieren. Mit meiner neuen spirituellen Erkenntnis erschaffe ich zusätzlich etwas, das übt Zeit und Raum über das bloß quantitativ dargestellte qualitativ weit hinausragt. Denn ich großgeschrieben erschaffe einen neuen Himmel in meinem Bewusstsein, der ohne die niedere Ordnung des von mir bisher ausgedachten raumzeitlichen Kosmos nur ein sehr unvollkommenes Konstrukt darstellen würde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste von mir raumzeitlich wahrgenommene Himmel und die erste von mir raumzeitlich wahrgenommene Erde, an die ich bisher dogmatisch geglaubt habe, verging. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Verzagten aber und Ungläubigen und Greulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttlichen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der andere Tod. Wirkliche Vollkommenheit zeigt sich in der Harmonie des eigenen Widerspruchs. Ich bin der Sprecher, also der Täter dieser Worte, aber auch der Hörer derselben. Ein Beispiel. Ich, großgeschrieben JCH, denke mir hier und jetzt einen Ball aus, der an einem Faden hängt, 1,5 Meter über dem Boden schwebt und von einem Scheinwerfer angestrahlt wird. Die dem Scheinwerfer zugewandte Seite ist hell und die andere ist finster. Licht und Finsternis ist für mich großgeschrieben, dem Betrachter des Ganzen gleichzeitig. Nun denke ich, großgeschrieben JCH, mir aus, dass sich dieser Ball plötzlich um seine Fadenachse zu drehen beginnt. Und welch ein Wunder für mich, ist deshalb dennoch keine Veränderung noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Die eine Seite bleibt hell und die andere bleibt finster. Nun denke ich, großgeschrieben JCH, mir auf diesem Ball befinden sich viele winzige Tiere. Wenn ich, großgeschrieben JCH, mir diese Tiere mit einem eigenen Bewusstsein denke, also mit einer eigenen Wahrnehmungsfähigkeit, werden diese Tiere zwangsläufig in meinem Gedankenkonstrukt die Erfahrung eines Wechsels von Helligkeit und Finsternis machen, da ich, großgeschrieben JCH, mit dieser Kugel ja um die eigene Achse drehend ausdenke. Das Sanskritwort Aksa bedeutet übrigens nicht nur Achse, sondern auch Sinneswahrnehmung und Würfel. Wie war das noch? Es wird in meinem Bewusstsein immer alles so in Erscheinung treten, wie ich es selbst in meinem tiefsten Inneren glaube, dass es ist. Nun aber stelle ich mir die Fragen: Wie groß ist mein persönliches Bewusstsein eigentlich wirklich? Glaube ich immer noch nur ein besonderes Säugetier auf einem Ball im All zu sein, weil ich die fehlerhaften Daten meiner selbst ausgedachten Lehrer und Erzieher, die ich hier und jetzt in mir vorfinde, nur geistlos und unwidersprochen zu rezitieren vermag? Oder ist mir nach dem gewissenhaften Studium der von mir selbst ausgedachten heiligen Schriften schon klar geworden, dass ich, großgeschrieben, bisher nur ein geistloser Geist war, der sich seine in ihm selbst auftauchenden Informationen immer zwanghaft nach außen und unabhängig von sich selbst denkt, was ja genau genommen einen absoluten Blödsinn darstellt, denn ich großgeschrieben kann mir weder etwas denken noch etwas wahrnehmen, ohne das von mir Gedachte bzw. Wahrgenommene eine Information meines eigenen Geistes ist. Alles, was ich denke und wahrnehme, kann de facto immer nur hier und jetzt und in Verbindung mit mir selbst in Erscheinung treten. Vergangenheit, Zukunft und ein Woanders sind somit in meinem göttlichen Wirklichkeit nur die hier und jetzt ausgedachten Ideen eines sich seiner selbst nicht wirklich bewussten Geistes. Wer oder was bin ich, großgeschrieben? Ein Materialist denkt sich, seiner eigenen Gotteskindschaft nicht wirklich bewusst, sein Spiegelbild, seine Welt, aus und redet sich dann aufgrund seines satanischen materiellen Glaubens ein, er hätte mit dieser Spiegelung seines eigenen Wissens, Glaubens, die sich de facto als seine selbst ausgedachte Welt in seinem persönlichen Bewusstsein befindet, nicht das Geringste zu tun. Die Welt, die ein von mir ausgedachte Individuum sich in meinem Bewusstsein ausdenkt, ist immer ein exaktes Spiegelbild seines persönlichen fehlerhaften Vermutungswissens über seine eigene Welt. Jede individuell wahrgenommene Welt besteht letzten Endes nur aus ständig wechselnden Bewusstseinseinheiten, in Klammern fiktiven Spiegelbildern des eigenen Gedanken, die man de facto als ständig wechselnde Momentaufnahmen auf der imaginären Leinwand des eigenen Bewusstseins erlebt. Wer oder was bin ich großgeschrieben und wer oder was bin ich großgeschrieben, was bin ich kleingeschrieben? Ich, JCH, großgeschrieben, bin das alles verbindende Element des von mir selbst ausgedachten Weltraums, das sich viele unpersönlichen Träume ausdenkt, da er viele großgeschriebenen Ichs, die in ihren unpersönlichen Träumen viele selbst ausgedachte kleingeschriebene Ichs zu Gesicht, in Klammern Inneres, bekommen, die wiederum ausgedachterweise in ihrer selbst ausgedachten Daseinsform ihr Dasein fristen müssen. Normaler Mensch sein bedeutet zu glauben, nur ein besonderes Ich zu sein und sich selbst einzureden, nur ein sterbliches Säugetier zu sein. Wirklicher Mensch sein bedeutet zu wissen, dass man ein Geist, ein unpersönliches, großgeschriebenes Ich ist, der immer nur seine eigenen Informationen zu Gesicht bekommt, gleich einer Substanz, die sich ihrer eigenen Form bewusst wird. Ich großgeschrieben, JCH, bin zu sein, bedeutet, sich selbst seiner ewigen Heiligkeit absolut bewusst zu sein. Ich großgeschrieben JCH bin das heilige Ganze und stelle mir bewusst mein heiliges göttliches Bewusstsein als eine Vielheit vor. Daher ich großgeschrieben JCH zerdenke mich bewusst selbst und erschaffe damit in mir selbst meinen eigenen Weltraum, in den ich großgeschrieben JCH mir unzählige spirituelle Planeten, in Klammern großgeschriebene Ichs, hineindenke, auf denen sich jedes großgeschriebene Ich wiederum unzählige der oben ausgedachten Tiere mit eigenem Bewusstsein denkt, die sich selber Ich kleingeschrieben nennen. All diese großgeschriebenen Ichs und kleingeschriebenen Ichs sind meine hier und jetzt selbst ausgedachten Gedankensplitter. All diese Bälle, die ich großgeschrieben JCH mir hier und jetzt ausdenke, sind persönliche Welten und sie ergeben alle in ihrer Summe meine All. Denken bedeutet erschaffen. In meiner Offenbarung 91 erkläre ich großgeschrieben mir durch die Gedanken von Upp und die Stimme der jeweiligen Leserseele. Meine Lautsprecher besitzen eine Seele und Seele kann man mit Messgerät nicht finden. Hier findet eine Verknüpfung des Sinns dieses Buches statt. Ich war gezwungen, sehr weit auszuholen. Dabei mussten wir sogar die Glaubensfrage aufgreifen, dieses mystische Thema Gott. Hören. Ein hörender Mensch werden kann nur derjenige, der in seinem tiefsten Innern eine Seele besitzt, die hört und empfindet und kein Mikrochip, in Klammern Gehirn, der analysiert und zerstückelt. Das Werk eines Meisters spiegelt immer die Seele seines Selbst wider. Egal ob Komponist, Maler, Bäcker oder Metzger, man schmeckt auch zum Beispiel bei einem Metzger, ob er seine Wurst mit Freude macht oder ob er sie nur produziert, um damit Geld zu verdienen. Hierbei will ich kleingeschrieben mich als Entwickler von Stereoanlagen nicht ausnehmen. Alles, was du hier liest, beruht auf Tatsachen und Fakten. Die Kunst dabei ist es, nicht nur logische, sondern auch analogische Logik als Faktum anzuerkennen. Öffnest du dir dich jedoch meinen Worten gegenüber, so werden die anfänglich so unterschiedlichen subjektiven Hörgeschmäcker in eine objektive, intersubjektiv nachvollziehbare Empfindung umgewandelt. Der eigentliche Kernpunkt meines Wiedergabeprinzips würde in seiner Komplexität den Rahmen dieses Buches sprengen. Ich möchte aber trotzdem ein offenes Rätsel im Raum lassen, dessen Aufklärung den Schlüssel zu meinem Holofeeling-System darstellt. Heisenberg bewies, dass der Mensch in der Lage ist, mit seinem Geist Materie zu beeinflussen, wenn sie nur klein genug ist. Einstein bewies, dass Zeit und Raum eins sind, oder besser gesagt, Zeit ist Raum. Unser gesamtes Universum entspricht einer kleinen Flasche. Was ist das? Unter einer kleinen Flasche können wir uns eine Kugel vorstellen, bei der es kein Innen oder Außen gibt. Wenn sich eine Ameise auf der Außenoberfläche einer Kugel befindet, in Klammern ein Tierchen auf einem Ball, gibt es für sie keine Möglichkeit, ins Innere zu gelangen, es sei denn, sie bohrte ein Loch. Ebenso wenig würde eine Ameise, die sich im Innern dieser Kugel befindet, ohne Loch nach außen kommen. Eine kleinste Flasche beschreibt eine Kugel, die nur eine einzige Oberfläche besitzt. Diese wölbt sich durch den selbst ausgedachten vierdimensionalen Raum. Um dies leichter begreifbar zu machen, greifen wir auf das Möbiusband zurück. Professor Möbius, in Klammern, den ich hier und jetzt der kleinen Zuhörerseele selbst ausdenken lasse, erdachte sich für die topografische Lernzwecke das weltberühmte Möbiusband. Lassen wir eine Ameise auf der Oberfläche eines Möbiusbandes laufen, so wird sie jeden Punkt dieser Oberfläche erreichen. Wir haben es ja nur mit einer Oberfläche zu tun. Diese augenscheinlich zwei Seiten eines zweidimensionalen Randes werden dadurch eins, indem man das Band einmal um einen dreidimensionalen Raum gedreht miteinander verbindet. Wir haben es dann lediglich mit einer Oberfläche zu tun. Dieses Beispiel lässt sich leicht darstellen und ist sofort für jeden real begreifbar. Wir leben mit einer dreidimensionalen Weltwahrnehmung, deswegen stellt für uns dreidimensionales Denken kein Problem dar. Dieses Möbiusband ist nun eine wunderbare Gedankenbrücke zu Einsteins Universum. Ich erkannte, dass es keine einfache Möglichkeit gibt, einen gekrümmten Raum darzustellen. Was ist nun ein gekrümmter Raum? Einstein bewies mathematisch, dass es keine Erdanziehungskraft, in Klammern wie sie Newton erkannte, gibt, sondern nur eine Raumkrümmung. Mit dieser Raumkrümmung verband er den Begriff Unendlichkeit und die Philosophie. Oberflächlich betrachtet besteht dieses Möbiusband immer noch aus einer Ober- und Unterseite mit einem rechten und linken Rand. Bastel dir doch ein Möbiusband, wie ich es in der Skizze dargestellt habe, indem sie einen ca. 2 cm breiten Reifen vom Rand eines DIN A4 Blattes abschneiden und auf die dargestellte Weise zusammenkleben. Auf den ersten Blick hat sich bei diesem verwundenen Band nichts geändert. Wenn du nun aber versuchst, eine Seite blau bzw. eine Seite grün anzumalen, wird dir das nicht gelingen. Du hast es nicht mehr mit zwei, sondern nur noch mit einer Seite zu tun. Das Anscheinende oben und unten des Bandes besteht in Wirklichkeit nicht mehr. Eine kleinste Flasche dagegen wird es in der dreidimensionalen Vorstellungswelt eines Materialisten nicht geben, da hierzu vierdimensionales Denken notwendig ist. Bei einer kleinsten Flasche haben wir es mit einem dreidimensionalen Raum, der über eine vierte Dimension gedreht wird, zu tun. Einer Kugel, die kein Innen und Außen, sondern lediglich eine Oberfläche besitzt. Es ist schwer, diese beiden Phänomene miteinander zu verknüpfen und in Bezug zur HiFi-Stereotechnik zu bringen. Es besteht hier keine logische, aber sehr wohl eine analogische Verbindung. Suchen wir das Licht in unseren Gefühlen. In ihnen liegt eine Wärme, die viel Klarheit anschließt. Ursachen erkennen, das eben ist Denken, und dadurch allein werden Empfindungen zu Erkenntnissen und gehen nicht verloren, sondern werden wesenhaft und beginnen auszustrahlen. Das Leben ist ein göttlicher Witz und Materialisten sind zu dumm, die eigentliche Pointe ihres Daseins zu verstehen. Einem Materialisten wird der geistreiche Sinn dieser Worte immer ein Buch mit 7 Siegeln bleiben. Nun will ich mich wieder mit einer wichtigen Frage, dem Wesentlichen meines Daseins, zuwenden. Was passiert im Moment meines Erwachens mit meinem Traum? Meine unüberlegte, zwanghafte, logische Antwort ist, er löst sich dann im Nichts auf. Logisch ist ja, wie ich großgeschrieben weiß, das genaue Gegenteil von geistreich. Eine geistreiche Antwort baut nicht auf nur logisch erscheinende Vermutungen und wissenschaftlichen Theorien auf, die man nur vom Hören sagen kennt, sondern sie beruht immer auf von jedermann wirklich überprüfbaren Fakten. Als jedermann verstehe ich großgeschrieben jeden normalen Denker, den ich großgeschrieben mir ausdenke. Selbst Kinder ohne intellektuelles Wissen können sich die wirklichen Fakten ihres eigenen Daseins ganz leicht bewusst machen und das sogar viel einfacher als ein bereits dogmatisch verbildeter Rechthaber. Fakt ist zum Beispiel, dass ich kleingeschrieben, Geist, auch dann existiere, wenn ich kleingeschrieben nicht an meinen menschlichen Säugetierkörper denke. Also bin ich, Geist, auch nicht dieser materielle Körper, den ich mir dummerweise ab und zu zwanghaft zuspreche und bedauerlicherweise für mich selbst halte. Um zu existieren, muss ich nur prinzipiell an irgendetwas denken. An was ist dabei völlig gleichgültig? Denn ich bin zuerst einmal nur ein wahrnehmender Geist. Und dieser wiederum kann als solcher zwangsläufig nur dann existieren, wenn er irgendetwas wahrnimmt. Das von mir im ständigen Wechsel wahrgenommene ist dabei mein wirklicher Daseinskörper und der von mir wahrgenommene ständige Wechsel ist das, was ich großgeschrieben mein Leben nenne. Aber zurück zu meiner Frage. Gerade im Moment meines Erwachtens befindet sich doch mein Traum bewusst als solcher in meinem Bewusstsein. Er ist bei wachem Bewusstsein eindeutig im Moment des Erwachens meine erste Erinnerung. Mir ist also im Moment des Erwachens vollkommen bewusst, dass alles daher, all die Dinge, die mir im Traum völlig material und real erscheinen sind, sich nie außerhalb meines Bewusstseins befunden haben und ohne mich Träumer gar nicht existieren. Ich großgeschrieben sage absichtlich nicht existiert haben, denn für ein wirklich waches Bewusstsein besteht Vergangenheit, in Klammern und somit auch der Gedanke an den Traum, immer nur aus hier und jetzt gedachten Gedanken. In dem Moment, in dem ein normaler Mensch, da ein tiefgläubiger Materialist erwacht, schläft er aufgrund seines materialistischen Glaubens augenblicklich wieder ein. Denn sofort zwingt ihn sein Glaube, sich die von ihm unmittelbar ausgedachten Gedanken und Wahrnehmung, da er die von ihm wahrgenommenen Informationen seines Bewusstseins wieder unabhängig von sich selbst existierend vorzustellen. Wirkliches geistiges Erwachen bedeutet, jeden erlebten Moment als den Moment des eigenen Erwachens zu erfahren, ohne dabei sofort wieder in den Tiefschlaf, daher in das Unbewusstsein eines tiefgläubigen Materialisten zurückzufallen. Im Moment meines wirklichen geistigen Erwachens ist mir also immerwährend bewusst, dass alle Erlebnisse, die mir unangezweifelt völlig materiell und real erscheinen, ausschließlich nur meine eigenen Informationen sind und damit auch nicht wirklich außerhalb meines Bewusstseins existieren. Denn ohne mich Gotteskind gibt es die von mir ausgedachte Welt nicht. Noch einmal, ohne mich, in Klammern, der geistigen Substanz, die seine selbst erschaffenen Informationen im ständigen Wechsel annimmt, kann nichts existieren, denn es gibt keine Form ohne Substanz. Die absolute Substanz von allem, in Klammern überhaupt von mir wahrnehmbaren, bin ich selbst. Das ist Erleuchtung, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Erleuchtung ist somit kein Akt intellektueller Vielwisserei, die mich nur von einem selbst ausgedachten Hirngespinst ins Nächste treibt, sondern mehr ein Akt einer absoluten Aufmerksamkeit für die wirklichen Fakten meines eigenen Daseins und damit der tatsächliche Akt meines eigenen Bewusstseins schlechthin. Jeder menschliche Glaube gleicht dem Samen in einem Feld, symbolisiert ein persönliches Geistfeld, Stahl, griechisch-lateinisch, Adamas. Was ich in meinem tiefsten Inneren glaube, bekomme ich, wenn es ausgewachsen ist, zu Gesicht. Meinen bisherigen materiellen Glauben geistvoll zu erweitern bedeutet, vollkommen neuen Samen in meinen Geist auszustreuen und der wiederum bestimmt, was in meinem Bewusstsein als nächstes Erlebnis wachsen wird. Mein persönlicher Geist gleicht einem Feld um meinen Gedanken und Wahrnehmung, sind die Pflanzen, Blüten und Früchte, die ich aufgrund des in mir liegenden geistigen Samens selbst austreibe. Als normaler Säugetiermensch kann ich, kleingeschrieben, mit meinem zwanghaft einseitigen Bewusstsein nicht erkennen, dass die apodiktische Einheit von Denker und Gedachten, von Beobachter und Beobachteten, von Wahrnehmer und Wahrgenommenen die Wirklichkeit als Ding an sich darstellt. Ein unreifes Bewusstsein zerlegt diese alle Erfahrung zugrunde liegende Einheit, immer zwanghaft in Pol und Gegenpol. Ein Mensch in diesem einseitig polaren Bewusstseinszustand kann freilich auch nicht überprüfen, ob es diese Einheit vom Pol und zugehörigen Gegenpol nicht gibt. Denn er kann sich nicht in den Bereich, der jenseits der Polaritäten liegt, hineindenken. Ihm erscheint die Synthese aller Gegensätze unmöglich, weil er die wirkliche Liebe nicht kennt. Seine Vorstellung von Liebe gleicht immer einer einseitigen Selektion. Das mir gut erscheinende liebe ich und mit all dem anderen will ich nichts zu tun haben. Wirkliche Liebe ist dagegen absolute Synthese von allem schlechthin. Sie ist Gott. Was jeder normale Materialist erlebt, ist für einen seinen einseitigen polaren Bewusstseinszustand typische paradoxe Situation. Es gibt für ihn eine Einheit von je zwei Gegenpolen oder es gibt keine Einheit dieser Gegenpole. Fantasielos und zwanghaft der orthodoxen Logik seiner selbst ausgedachten Lehrer und Erzieher, folgend muss dieser kleine Mensch sich nun zwischen den Möglichkeiten seines eigenen Seins und Nichtseins entscheiden. Ich-Pol habe einen Körper, Gegenpol, und ich glaube, auch dieser Körper zu sein. Ich-Pol habe eine Wahrnehmung, gleich Gegenpol, aber ich glaube dagegen nicht, dass ich meine Wahrnehmung bin. Ist mein Körper nicht auch nur eine Wahrnehmung, die ich habe? Über adäquate Maßangaben für diese Entscheidung kann er nicht verfügen und so bleibt ihm allein die Möglichkeit, das eine oder das andere zu glauben oder aber im Zweifel zu verharren. Dieser paradoxen Logik folgend wird der Mensch diese beiden Positionen umkreisen und dabei der einen wie der anderen gleichermaßen und gleichzeitig Gültigkeit belassen. Er ist nicht zwischen diesen beiden im Zweifel, ja er glaubt eigentlich auch nicht an die eine, die andere oder keine, sondern er kreist um beide und um den Raum zwischen beiden. Seine Kreise mögen enger werden, vielleicht sich auf einen Punkt verdichten. Das Kreisen mag in einer mystischen Erleben münden. Was prinzipiell für die Einheit von zwei Gegenpolen gilt, gilt in noch viel größerem Ausmaß für die potenzielle Einheit aller Einheiten, für Gott oder welchen Namen man auch immer verwenden mag. Um etwas wie Gott oder diese Einheit zu denken, bedarf es eines transpolaren Bewusstseinszustandes. In einem polaren Bewusstsein werden die Worte Einheit und Gott nur als gewisse ausgedachte Vorstellungen in Erscheinung treten und somit sind sie nicht wirklich Einheit. Der Gott, den ich mir ausdenke, ist nur eine von vielen denkbaren Gedanken, die mich den wirklichen Denker immer unbewusst ausschließen. Dasselbe gilt für die von mir ausgedachte Einheit. Selbstverständlich kann ich mir auch einen Denker von allem ausdenken. Der aber wiederum ist dann ebenfalls nur etwas von mir speziell Ausgedachtes und nicht der eigentliche Denker als Ding an sich. Es ist für ein polares Bewusstsein nicht entscheidbar, ob es Gott oder die Einheit gibt oder nicht gibt, denn diese zwanghaft selbst abverlangte einseitige Entscheidung gleichen eben schon wieder der Zerstörung der wirklichen Einheit. Jedes Denken oder Reden über Gott, selbst jedes mentale Sich-Annähern an diese Einheit, zerlegt sie zwangsläufig wieder in Pol und Gegenpol. Etwa in einen Gott mit bestimmten guten oder gar menschlichen Eigenschaften und einen zugehörigen komplementären Teufel mit den gegenseitigen Eigenschaften. Gott, die Einheit, wird durch jeden frontalen Angriff mit einem einseitigen polaren Bewusstsein immer zerstört. Nur ein konzentrischer Angriff, daher ein Umkreisen der Splitter des Frontalangriffes, das sich zu Eigenmachen eines jeden Bruchstückes, ohne die Einzelnen gut zu heißen und die anderen zu verwerfen, ein einfaches Kreisen, ein Wandeln, ein Gehen, ein sich bewegen zwischen den Gegenteilen bieten wohlmöglich die Gelegenheit, diese wieder zu ein, in einem Punkt in der wirklichen Einheit. Es ist also nicht möglich, mit einem normalen Materialistenbewusstsein sinnerfüllt, über Gott die Einheit zu reden, zu denken, zu schreiben, zu debattieren, zu diskutieren. Womöglich findet ein einzelner Mensch ein, nämlich seinen Weg zu Gott, zur Einheit. Die von mir selbst ausgedachte Masse wird dies nie verstehen, denn nur ein Geist kann Geist verstehen und alles nur Ausgedachte ist der Vergänglichkeit unterworfen. Um sich selbst zu verstehen, muss der Mensch sich ständig geistig bewegen, muss sich ständig wandeln, sich selbst durch sein eigenes Denken ständig verwandeln. Er muss aber ebenso auch all seine selbst ausgedachten Gedankensplitter wieder zur Einheit ein. Und das bedeutet, alle seine eigenen Anteile, daher alle seine eigenen Informationen, der von ihm selbst ausgedachten Welt begreifen und annehmen und in sich selbst wieder zur Einheit zusammenzufügen, die er schon seit Ewigkeiten selbst ist, da er im Ebenbild Gottes, da er in einem Bild der absoluten Einheit erschaffen ist. Der Mensch ist auf sich selbst, aber auch auf seine Umwelt, in Klammern seine Information ausgerichtet, und auf die reizvolle Spannung, die zwischen ihm und seinen eigenen Informationen besteht. Um sich selbst als Umwelt zu erfahren, hat er eine adäquate Ausrüstung von mir bekommen. Jede normative, daher gewisse Aspekte dieser Welt, ausklammernde Ausrichtung, jede Unterdrückung des sich in Klammern sich selbst Lebens in dieser Welt, ist eine Flucht vor sich selbst. Vor der Welt, vor der eigenen Spannung, ist eine Flucht in Bereiche, die, falls sie existieren, zu betreten er keine angemessene Ausstattung besitzt. Das Reich des Menschen ist seine Existenz in dieser Welt. Der Weg einer möglichen Transzendenz führt ihn in seine eigene Tiefe und tief eben nicht ausschließend in die Einheit Gott hinein. Alles Weitere mag sich ergeben, es liegt nicht mehr in seiner Hand. Ich stehe auf zwei Beinen, mein Lachen und mein Wein. Und nur weil ich das zweite logischerweise nicht gerne benutze, bin ich zu einem gefallenen Gotteskind geworden. Irgendwann werde auch ich begreifen, dass die Dramen meines Lebens genauso unterhaltsam sind wie die Komödien, aber sie sind darüber hinaus auch noch sehr lehrreich für mich, was eine platte Komödie mir nicht bieten kann. Als Normaler dachte ich nie wirklich geistig und fantasievoll, sondern nur immer logisch, klar und geradlinig. Damit folgte in mir zwar immer eins aufs andere, dieses andere folgte dabei aber durch meine logische Iteration, in Klammern Wiederholung, Schlaf, immer nur aus meinem begrenzten logischen Fundus und nicht aus dem unbegrenzten einen, das Gott ist. Dann trat plötzlich eine Unebenheit in meiner Logik in Erscheinung, die erste Ecke. Mittlerweile sind der Ecken mehr geworden. Alles steht für mich immer konträr und widersprüchlich beieinander. Mein Denken braucht noch viel mehr Ecken, um wieder rund zu werden, denn erst unendlich viele Ecken ergeben das runde Unendlich-Eck meines eigenen Bewusstseins. Jeder Mensch, der plötzlich, in Klammern, ausgedacht oder materiell wahrgenommen, in meinem Bewusstsein auftaucht, ist ein Symptom, in Klammern Zufall, Begebenheit, vorübergehende Eigentümlichkeit meines eigenen Geistes. Damit ist aber auch jede von mir wahrgenommene Andersartigkeit in meinem Bewusstsein ein Symptom von mir selbst. Immer wenn ich versuche, gegen irgendetwas Krieg zu führen, werde ich zwangsläufig in meinem Bewusstsein das kriegen, was ich zu bekriegen versuche. Ein wirklicher Mensch ist immer zu gegenwärtig und somit ist es stets auch immer selbst das Gegenteil des selbst ausgedachten Einstigen. Ob er sein Hier und Jetzt selbst ausgedachtes Einstiges noch werden wird oder ob es schon war oder gar schon ist, daher, ob er Vergangenheit und Zukunft als eins betrachtet, das liegt bei ihm. Sein eigenes Bewusstsein registriert ein wirklicher Mensch, bewusst als ein Paar. Seine beiden Pole sind ein unbewusstes, in Klammern, Gedenken, männlich, und sein bewusstes, in Klammern, seine ausgedachte Welt gleicht einem unterirdischen Gang, Höhle, in Klammern, Hölle, weiblich, Klammer zu. Gerade diese beiden eröffnen dem Menschen alle Möglichkeiten des Seins. Im bewusst erfahrenen weiblichen Pol entstehen dabei immer neue Pole. Der männliche Pol, in Klammern Denker und Beobachter, verdrängt nun zwanghaft alle Aspekte, die er logischerweise nicht in seinem Leben haben will, in sein eigenes Unbewusstes. Diese negative Pole sind dann selbst im weiblichen Pol zwar immer noch da und auch wirksam, aber ein sich unbewusst selbst zerdenkender Mensch weiß nichts mehr davon. Er ändert mit seiner Verdrängung also damit nichts an der Wirklichkeit und Wirksamkeit der von ihm verdrängten negativen Aspekte, sondern sorgt nur dafür, dass er sich ihrer nicht mehr bewusst ist. Ich, großgeschrieben, denke mir hier und jetzt eine Menschheit aus, die seit mehreren tausend Jahren versucht, meine göttlich vollkommene Wirklichkeit in Paare, zueinander gegensätzliche Pole, zu zerlegen und diese dann zu bewerten. In einen, welcher der wahre, der richtige, der gute Pol ist, und in einen, welcher der falsche, der schlechte, der böse Pol ist. Von dem Letzteren will jeder normale Mensch oft nichts wissen, bekämpft ihn oder verschiebt ihn in sein Unbewusstes. Noch einmal, immer wenn ich versuche, gegen irgendetwas Krieg zu führen, werde ich zwangsläufig in meinem Bewusstsein das kriegen, was ich zu bekriegen versuche. Da das, was richtig bzw. gut und falsch, schlecht bzw. böse ist, überall auf etwas anderes festgelegt ist, erschafft sich jeder normale Mensch seine eigene individuelle Realität, also seine Welt gemäß seiner dogmatischen Weltanschauung, die auf seinen Werten und Bewertungen basiert und gekennzeichnet ist von Halbheiten. Natürliche Lebensqualitäten wie Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung, Toleranz oder Freiheit, insbesondere auch für das Andersartige, kommen in der alltäglichen Realität eines tiefgläubigen Materialisten eigentlich nicht wirklich vor. Und es bereitet zeitweise wenig Freude, als Mensch in seiner eigenen zwanghaft selbst ausgedachten Welt zu leben, was vielfach heißt, entweder ein Opfer zu sein oder ein Täter. Beide glauben jedoch in ihrem einseitigen Wahn dennoch ein humaner menschlicher Mensch zu sein. Die Flucht vor dieser unerfreulichen Realität in verschiedenste berauschende Umstände hinein ist für viele der von mir ausgedachten Menschen mittlerweile zu ihrem Alltag, in Klammern Paradies, geworden. Andere resignieren in Ergebenheit, Lethargie oder Depression und wieder andere suchen nach Auswegen aus ihrer Realität, nach Wegen in die Wirklichkeit hinein. Sie versuchen also, wohin zu gelangen, wo sie schon seit Ewigkeiten sind. Je mehr Pole der Mensch in sein Unbewusstes verschiebt, desto mehr verliert er seinen Kontakt zu seiner eigenen ganzheitlichen Wirklichkeit, zu dem, was ihm wirkt. Es verliert das Bewusstsein über seine eigene Gotteskindschaft und damit auch seine Beziehung zu Gott. Auch wenn ihm zahlreiche Wirkungen unbewusst sind, so unterliegt der Mensch ihm gleichwohl. Freilich kann er nur die Anteile der Wirklichkeit selbst gestalten, welche ihm bewusst sind. Die anderen, ihm unbewussten Anteile der Wirklichkeit gestalten sich ohne seine Einflussnahme. In ihm selbst, von selbst, daher ohne sein Wissen ganz von alleine. Die Ergebnisse fallen dann plötzlich und überraschend und ohne für ihn erkennbaren Grund in sein Leben hinein. Sie erscheinen dem Menschen etwa als blinder Zufall oder als böses Schicksal. Doch der Mensch hat es sich selbst geschickt, hat es sich selber zugeworfen, was ihm da jetzt zufällt. Er ist der alleinige Lenker seines Schicksals, ist ganz allein verantwortlich für sich und auch für seine Zufälle. Mit Holo-Feeling-Bewusstsein kann man keinen anderen dafür verantwortlich machen, weil dann jeder andere man selbst ist. Ein normaler Mensch will diese Verantwortung eines wirklichen Menschen nicht tragen und wird sie daher auch nicht wirklich selbst in die eigene Hand nehmen, weil ihm die betreffenden Anteile der Wirklichkeit ja unbewusst sind. So hat niemand die volle Verantwortlichkeit für das Leben. Es entwickelt sich mal hin, mal her, ohne kontinuierliche Ausrichtung und konsequente Entwicklung. Das lässt einen Menschen sich oft orientierungslos empfinden. Er macht sich selbst zu einem tragischen Geschöpf, das unwissend und unbeholfen wirkt, wie ein kleines Kind und, ohne dass er es weiß, doch so voll für sein Leben verantwortlich ist, als wäre es schon ein erwachsenes Wesen. Wer die Gestaltung seines Lebens in die eigene Hand nehmen will, muss sich seiner eigenen verlorenen Wirklichkeit wieder annähern. Dies kann Mensch nicht einfach mittels seines Denkens bewerkstelligen. Denn sein mentales Denken basiert ja zumeist auf eben denselben Halbheiten, ist genauso monopolar und damit einseitig wie sein Kontakt zur Wirklichkeit. Wer der Wirklichkeit wieder näher kommen will, der kann nicht umhin, seine einseitige wahrgenommene bruchstückhafte Realität Stück für Stück wieder um die jeweils fehlenden Hälften oder Pole zu ergänzen. Der natürliche Weg für den Menschen hin zur eigenen geistigen Gesundheit und Heiligkeit besteht darin, dass er lernt, seine eigene Wirklichkeit wieder bipolar zu begreifen. Was dem Menschen zu einem bipolaren Begreifen und Hinschauen fehlt, ist das, was er bislang nicht bei sich haben wollte und in sein Unbewusstes verschoben hat, das, was er anderen zu leben und zu gestalten überlassen hat, die er sich letzten Endes doch nur selbst ausdenkt. Doch alles wirklich andere wird letzten Endes nicht aus einer Welt da draußen kommen und befindet sich auch nicht in einer Welt da draußen, sondern es findet dies einen jeden Menschen als Gotteskind, oft zu seinem eigenen Entsetzen, immer nur in sich selbst, in seiner eigenen göttlichen Weisheit. Daher gehört er zu einem heiligen Schauen und Begreifen, eine gehörige Portion Mut, in Klammern Tod, aus dem Lateinischen Allessein, Totalsein, sowie die Bereitschaft, das bisherige Bild von sich selbst und die damit verbundene Vorstellung von Realität rundherum zu verändern. Veränderung bedeutet nicht ein andersartig werden, sondern es meint eine komplexe Ergänzung dessen, was ich bisher zu sein glaubte, hin zu dem, was ich großgeschrieben wirklich bin und das schon seit Ewigkeiten. Ich muss dazu alles in mir Fehlerhafte selbst geistig vervollständigen. Kein anderer kann mir dabei helfen, weil es keinen anderen, ohne dass ich großgeschrieben ihn mir denke, gibt. Es geht dabei um meine eigene Ergänzung zur eigenen Vollkommenheit und die Akzeptanz meiner eigenen Bipolarität und Gegensätzlichkeit. Somit um meine eigene Ganzwerdung und Heilung. Alles ist für mich immerzu in Einheit. Alles von mir Ausgedachte und Wahrgenommene ist nur scheinbar von mir verschieden. Alles von mir nicht ausgedacht und wahrgenommene ist auch nicht. Somit existieren für mich immer nur die Probleme aus dem Lateinischen, das Vorgelegte, die ich mir hier und jetzt selbst zwanghaft ausdenke. Die Kunst wirklichen Geistes besteht nun darin, sich nicht mit der Lösung irgendwelcher selbst eingeredeten Probleme zu beschäftigen, sondern sich einfach eigenen Gedanken an diese Probleme zu lösen, um Platz für wirklich neue Gedanken im eigenen Bewusstsein zu schaffen. Für mich, den sich selbst verstandenen habenden Geist, gibt es keinen eingebildeten Kampf um zu überleben. Mehr, ich bin nur noch. Für mich, den sich selbst verstandenen habenden Geist, gibt es keinen eingebildeten Kampf ums Überleben mehr. Ich bin nur noch. Bin ich schon du oder glaubst du noch ein anderer wie ich zu sein? Meine materielle Logik wird mir immer wieder einzureden versuchen, dass ich mir dieses Ich bin, den Christusgeist, nur selbst einrede und langsam dabei bin, verrückt zu werden. Ich will immer nur ich bleiben. Und mit allem anderen möchte ich nichts zu tun haben. Aber gibt es das andere überhaupt, wenn ich es nicht denke? Alles andere, wenn es ist, ist doch zuerst einmal nur meine eigene Information. Wie ist es, wenn ich versuche, diese meine Gedanken einem anderen zukommen zu lassen, wohlgemerkt einem anderen, der sich de facto hier und jetzt als ein Gedanke in meinem Bewusstsein befindet? Darum nochmal. In dem Moment, in dem ein normaler Mensch, da ein tiefgläubiger Materialist erwacht, schläft er aufgrund seines materialistischen Glaubens augenblicklich wieder ein. Denn sofort zwingt ihn sein Glaube, sich die von ihm unmittelbar ausgedachten Gedanken und Wahrnehmungen, da er die von ihm wahrgenommenen Informationen seines Bewusstseins wieder unabhängig von sich selbst existierend vorzustellen. Wirkliches geistiges Erwachen bedeutet, jeden erlebten Moment als den Moment des eigenen Erwachens zu erfahren, ohne dabei sofort wieder in den Tiefschlaf, daher in das Unbewusstsein eines tiefgläubigen Materialisten zurückzufallen. Im Moment meines wirklichen geistigen Erwachens ist mir also immerwährend bewusst, dass alle Erlebnisse, die mir unangezweifelt völlig materiell und real erscheinen, ausschließlich nur meine eigenen Informationen sind und damit auch nicht wirklich außerhalb meines Bewusstseins existieren. Denn ohne mich Gotteskind gibt es die von mir ausgedachte Welt nicht. Noch einmal, ohne mich, in Klammern, der geistigen Substanz, die seinen selbst erschaffenen Informationen im ständigen Wechsel annimmt, kann nichts existieren. Denn es gibt keine Form ohne Substanz. Die absolute Substanz von allem, überhaupt von mir wahrnehmbaren, bin ich selbst. Damit ist eigentlich alles Wesentliche gesagt. Und aus.